Mir wurden sehr groß diese Worte, dieser Psalm 78. Das sind ganz kostbare Worte. Denn ich denke, dieser Psalmist, er hat nicht von sich aus geredet, sondern getrieben durch den Heiligen Geist, war es der Geist Gottes, der da geredet hat: Gib Acht, mein Volk, auf meine Belehrung. Leihet euer Ohr den Worten meines Mundes. Das war immer der Zuruf Gottes an seinem Volke, dass sie hören sollten, was er ihnen zu sagen hat. Und wir haben bereits im Propheten Jesaja auch gelesen, den Vers 10 von Jesaja 55 war es wohl, ja. Vers 10. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Wenn Gott redet, dann ist das Wort etwas, das es ausrichtet, wozu er es sendet. Gott macht keine leeren Worte. Sie mögen vielleicht in den Ohren der Menschen sehr einfach sein und vielleicht auch verwerflich, aber sie bleiben wahr und sie erfüllen sich, weil es der Mund Gottes geredet hat. Und so hat auch hier der Herr geredet zu seinem Volke: Gib Acht, mein Volk, auf meine Belehrung. Und ich denke, wenn Gott je geredet hat, so hat er in unseren Tagen geredet. Und wenn wir je Acht geben sollten, dann ist es wohl in diesen Tagen, was er geredet hat. Denn wir wissen, die Zeit ist sehr nahe gekommen und wie wir schon hörten, sein Erscheinen ist herangerückt. In Vers 3 steht es dann: Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben. Als dieser Vers gelesen wurde, musste ich direkt denken an das Wort, das fast so ähnlich lautet, was Johannes schreibt in seinem Brief hier an die Heiligen. Er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir beschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar geworden und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbar geworden ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Die Gemeinschaft mit uns ist aber auch die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Und dieses schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dabei doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und halten uns nicht an die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes macht uns von aller Sünde rein. Wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und um was und uns von allen Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir behaupten, nicht gesündigt zu haben, so machen wir ihm zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das schreibt Johannes und besonders die Worte, wie er sagte, was wir gesehen, was wir gehört und was wir vielleicht betastet haben. Hier, dieser Psalmist, er sagt, was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht verschweigen, sondern den künftigen Geschlecht verkündigen. Brüder und Schwestern, das war wohl der Wille Gottes gewesen, dass die mächtigen Taten Gottes nicht unter dem Scheffel gestellt werden sollten, sondern sie mussten weiter verbreitet werden. Sie mussten es den ihren Kindern sagen, den Nachkommen mussten sie von dem reden, was ihnen von Gott aus zuteil geworden ist und worauf es ankommt. Und auch hier Johannes, er macht das Gleiche, er schreibt von den Dingen und er sagt das, was ihnen von Gott aus zuteil geworden ist, er behält es nicht für sich, sondern er gibt es weiter. Und ich denke, es ist weitergegeben bis in unsere Tage. Es ist für uns da. Und so sind wir Gott so dankbar, dass wir im Aufblick zu ihm durch sein Wort auch heute Morgen gestärkt werden. Ja, das ist es. Dass sie auf Gott ihr Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen. Brüder und Schwestern, ich denke, wenn wir in unseren Tagen schauen, dann können auch wir nur sagen, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen sollen und nicht vergessen sollen, was er getan hat und was er noch tut. Denn ich glaube, er ist noch an der Arbeit. Glauben wir es? Natürlich, er ist noch an der Arbeit. Aber wir müssen auch das sehen, was er getan hat in der vergangenen Zeit. Und wir müssen sehen, was er tut in unseren Tagen. Denn er hat nicht aufgehört. Aber es ist auch sein Wille, dass wir von den Dingen, von den großen Taten, allen sagen, die vielleicht noch abseits stehen, die noch ferne sind, die er getan hat. Und so sind wir froh und dankbar, dass wir solche Worte heute Morgen aus Gnaden hören dürfen. Ist es nicht wunderbar? Ich will auftun meinen Mund zur Rede in Sprüchen, will Rätseln verkünden von der Vorzeit her. Ja, das ist etwas Wunderbares. Und wir wissen, unser Herr ist gekommen und hat in Sprüchen vieles gesagt. Aber wisst ihr, den Seinen, denen hat er die volle Wahrheit gesagt. Mit den anderen hat er vielleicht durch Gleichnissen oder durch Sprüchen zu ihnen geredet, aber den Seinen hat er die Dinge geoffenbart und es ihnen kundgetan, wie es sein wird. Möge er weiter mit uns sein. Wir, du und ich, wir wollen unser Vertrauen auf ihn setzen. Er ist uns alles in allem geworden. Möge er uns weiter segnen. Ich möchte Bruder Frank bitten, dass er doch noch einige Worte an uns richtet. Bitte schön, Bruder Frank.
Lob und Dank sei dem Herrn. Wir haben sehr viel Wort Gottes gehört. Einen sehr langen Psalm, schon zur Einleitung, der sehr viel aussagt, um die Geschichte Israels von ihrem Anfang bis zu David hin, in ihren Zügen mit dem Auf und Ab, mit dem Glauben und Unglauben, mit dem, was so vor sich ging, beschreibt einerseits das Versagen, das fortwährende Versagen der Menschen und die anhaltende Treue Gottes. Er steht sich immer wieder gegenüber. Und man kann nur sagen, wer in der Herrlichkeit sein wird, der wird aus Gnaden dort sein. Der wird dort sein, weil Gott sich seiner erbarmt, ihn herausgeliebt und herausgerufen und zu seinem Eigentum gemacht hat. Und wenn du und ich glauben dürfen, dass wir zu der Schar gehören werden, dann sagen wir damit, dass Gott uns begnadigt hat und dass wir um seine Barmherzigkeit willen dort sein werden. Nun, ich kurz zusammenfasse, was gesagt wurde, möchte ich nicht versäumen, unseren Bruder aus Salzwedel, DDR, ganz kurz zu grüßen und willkommen zu heißen in unserer Mitte. Ich habe ihn vorhin gerade vom Bahnhof abgeholt. Und mir kam dabei der Gedanke, den Namen Salzwedel habe ich oft genug gelesen. Wir wohnten ja ganz nahe der Demarkationslinie. Und dennoch ist irgendwie, obwohl es nur vielleicht 6 Kilometer von der Grenze entfernt ist, schätze ich etwa 5, 6 Kilometer, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, dennoch verlief eine Grenze. Und wir waren auf dieser Seite und Leute waren auf der anderen Seite. Wenn ich heute zurückschaue, kann man sich die Frage stellen, warum musste man einige Kilometer auf dieser Seite sein und dann verlief schon die Grenze. Dann verlief die Grenze. Wenn ich zur Berufsschule fuhr, dann bin ich oft genug an die Grenze gefahren, um zu sehen, um hinüberzuschauen auf die andere Seite. Es kam mir der Gedanke, so kann es im Reiche Gottes sein. Man kann ganz nahe der Grenze sein. Die Frage ist, auf welcher Seite stehen wir, auf welcher Seite gehen wir, auf welch einer Seite befinden wir uns. Und so möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir stets auf der richtigen Seite sein möchten. Die Grenze geht hindurch, das wissen wir. Wir haben sie nicht gezogen, vielleicht hat Gott sie gezogen. Wichtig ist, dass wir auf der richtigen Seite der Grenze sind. Das ist nicht Ost und nicht West, sondern das, was Gott abgegrenzt hat. Mir kamen die Gedanken aus Matthäus 13, als ich das alles hörte, aus Psalm 78 und dann, was auch weitergelesen wurde. Es heißt hier in Matthäus 13 von Vers 10, da traten die Jünger an Jesus heran und fragten ihn, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu erkennen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, so dass er die Fülle hat. Wer aber nicht hat, dem wird auch das noch genommen werden, was er hat. Deshalb rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie mit sehenden Augen doch nicht sehen und mit hörenden Ohren doch nicht hören und nicht verstehen. So geht an ihnen die Weissagung Jesajas in Erfüllung, die da lautet, ihr werdet immerfort hören und doch nicht verstehen und werdet immerfort sehen und doch nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist stumpf geworden. Ihre Ohren sind schwerhörig geworden und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie mit den Augen nicht sehen und mit den Ohren nicht hören und mit dem Herzen nicht zum Verständnis gelangen und sie sich bekehren, dass ich sie heilen könnte. Aber eure Augen sind selig, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sehnsüchtigst gewünscht, das zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen und hätten gerne das gehört, was ihr hört, und haben es nicht zu hören bekommen. Für uns völlig unverständlich, und doch musste die Weissagung der Schrift in Erfüllung gehen, die Gott der Herr durch den Propheten Jesaja ausgesprochen hatte. Und auf diese unerklärliche Weise ging sie in Erfüllung. Der Herr hat die Bedeutung und den Sinn seiner Rede in Gleichnisse eingehüllt. Sie hörten die Gleichnisse, der Sinn blieb ihnen verborgen. So sollte sich das Schriftwort oder die Weissagung des Propheten Jesaja erfüllen, dass sie mit sehenden Augen nicht sehen, mit hörenden Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht wahrnehmen. Wir würden fast sagen, ja, ist es nicht ungerecht, wenn Gott mit Absicht den Leuten etwas verborgen hält, damit sie es nicht sehen? Lasst euch diesen Gedanken gar nicht ins Herz dringen. Gott weiß, wem er eine Sache verbirgt und wem er sie zu offenbaren hat. Gott weiß alle Dinge. Wir können nicht über ihn richten. Wir können noch nicht mal übereinander richten. Er ist Richter und Gesetzgeber zugleich. Er weiß genau, was er tut. Hier steht geschrieben, wer meint, etwas zu haben, dem wird noch das genommen werden, was er hat. Für uns wieder unbegreiflich, dass dem, der so wenig empfangen hat, dass ihm das noch genommen wird. Aber wer hat, dem wird gegeben werden, auf dass er die Fülle hat. Und ich meine, dass wir heute auch aufgrund der Bemerkung, oder es sind ja so viele Bemerkungen, wollten wir darauf hören oder eingehen, dann könnte uns Hören und Sehen vergehen. Aber wir haben ja unser Gehör auf das gerichtet, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir haben uns darauf eingestellt, dem Reden des Herrn Gehör zu schenken. Man kann nicht mit einem Ohr auf das hören, was Gott sagt, und mit dem anderen auf das, was die Menschen sagen. Dann wird man innerlich zerrissen. Und man weiß nicht mehr, woran man ist. Wenn man aber beide Ohren, volles Gehör dem Herrn schenkt, dann müssen wir sagen, Gott hat uns viel anvertraut. Und es heißt, wer hat, dem wird noch hinzugegeben werden. Wer aber meint, er habe, dem wird noch das genommen werden, was er zu haben meint. Und dazu möchte ich in keinem Fall gehören. Denn das wäre schlimm. Wenn ein Mensch meint, etwas von Gott zu haben, und er hat es nicht, und es wird ihm, selbst wenn er etwas hätte, noch genommen werden, wie traurig ist das? Hier ist eine sehr große Lektion. Im Reiche Gottes kann niemand den Mund vollnehmen. Wir sind alle von der Gnade unseres Gottes abhängig, mit allem von Anfang bis zu Ende. Durch Gnaden sind wir gerettet worden. Aus Gnaden, so haben wir es gestern gehört, hatte Noah die Arche gebaut, er hatte Gnade vor Gott gefunden. Wir waren all diese Menschen, die Gott begnadigt hat. Menschen, zu denen er geredet hat, Menschen wie du und ich. Wir haben es gestern Abend betont, viele wussten nur das, was Gott zu ihnen geredet hat, und zwar in der bestimmten Zeit. Wir in der heutigen Zeit haben durch die Gnade Gottes eine Gesamtübersicht. Ich weiß nicht, ob Noah wissen konnte, was Gott zu Abraham geredet oder umgekehrt, ob der eine vorher oder später lebte. Jeder wusste vielleicht nur das oder zum größten Teil nur das, was Gott zu ihm selber gesprochen hat. Dann wurde es zusammengefasst in ein altes Testament und wir stellen doch fest, dass die Menschen mit dem, was Gott Abraham gesagt hat, nichts mehr anfangen konnten. Sie haben ihre eigenen Deutungen, ihr eigenes Verständnis darüber gehabt. Im Neuen Testament ist es ähnlich. Nicht, dass die Menschen es nicht hätten, aber sie machen sich eigene Gedanken darüber. Gott muss zu mir und zu dir reden durch sein Wort und durch seinen Geist, ehe wir ihn recht verstehen können. Und ich glaube, wir können sagen, er hat mit uns in diesen Tagen geredet und das nicht in Gleichnissen, sondern frei und offen. Und das, was noch verhüllt ist, das ist ja sowieso Gott überlassen. So steht schon bei uns im 5. Mose so und so, die Stelle haben wir oft genannt, das Verborgene steht bei unserem Gott, das uns Geoffenbarte gehört uns und unseren Kindern, so ist es und so bleibt es. In das Verborgene kann niemand von uns eindringen, Gott muss es offenbaren, er muss es uns aus Gnaden mitteilen. Dann fiel mir auch in dem Wort aus dem Johannesbrief auf, was notwendig ist, um Gemeinschaft miteinander und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dabei doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und halten uns nicht an die Wahrheit. Wahrheit ist nicht das, was du und ich sagen. Wahrheit ist das, was Gott gesagt hat. Gottes Wort ist die Wahrheit. Oh, wie oft hört man Menschen, die sagen, ja, ich werde dir die Wahrheit sagen. Und sie sagen alles Mögliche, nur nicht die Wahrheit. Sie sagen Dinge nach ihrem Verständnis und meinen, das sei die Wahrheit. Aber die Wahrheit in dem Sinn, wie Gott es ihr meint, ist wirklich Gottes Wort ganz allein. Nicht das, was du und ich zu sagen haben, sondern das, was Gott gesagt hat. Das ist Wahrheit. Und deshalb steht ja auch geschrieben, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Nicht das, was wir manchmal zu sagen haben, sondern das, was Gott bereits gesagt hat. Weiter steht geschrieben, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Ist das nicht wunderbar? An anderer Stelle steht geschrieben, wer im Licht wandelt, der stößt sich nicht. Sein Weg ist erleuchtet. Er sieht, wo er geht. Und ist ein Hindernis da, dann wird er nicht tollpatschig sein und da einfach über das Hindernis gehen oder darüber fallen. Das Licht deutet ihm an und sagt, da ist ein Hindernis, dem gehe aus dem Wege. Oder irgendwie wird dem Menschen Klarheit werden, was er zu tun hat. Wer aber in der Finsternis wandelt, der stolpert fast über sich selbst. Ja, es gibt Menschen, die haken das eine Bein hin, das andere und fallen über ihr eigenes Bein. Das gibt es auch. Und wenn man in der Finsternis wandelt, dann stolpert man tatsächlich über alles Mögliche hinweg. Und dann gibt man die Schuld noch allen anderen. Nein, die Schuld hat niemand anders. Wer im Licht wandelt, sieht den Weg mit Gott. Er stößt sich nicht, er stolpert nicht, er schaut auf zu seinem Gott und sein Wort ist unseres Fußes Leuchte und
ein Licht auf dem Wege wir zu gehen haben. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander oder miteinander, und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von aller Sünde rein. Hier wird Golgatha in den Vordergrund gerückt und dann wird gesagt, wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Es hört sich fast an wie ein Widerspruch, ist aber keiner. Zwei Dinge sind wahr. Wahr ist, dass jeder Mensch in Sünden geboren ist. Wir sind nicht erst Sünder geworden, weil wir dies oder jenes getan haben. Wir sind in Sünden gezeugt, in Sünden geboren. Wir sind als Sünder in diese Welt hineingekommen. Wer also sagt, er habe keine Sünde, der belügt sich selbst oder stellt Gott sogar als Lügner dar. Wer aber gläubig geworden ist und nicht von Herzen bekennen kann, dass Gott alle unsere Sünden auf das Lamm Gottes gelegt hat, und wie Johannes sagte, sehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt hinwegträgt, hat die Erlösung nicht begriffen. Einerseits das Eingeständnis, dass wir in Sünden geboren sind und in den Augen Gottes als solche angesehen wurden. Andererseits, dass das Lamm Gottes unsere Schuld und Sünde hinweggetragen hat und gesühnt und wir frei gemacht wurden. Und deshalb hier dieses Wort des Herrn. Es muss in dem richtigen Licht gesehen werden und dann ist alles in Ordnung. Zurückkommend auf das eine Wort noch im Römerbrief und damit müssen wir dann sicherlich gleich zum Schluss kommen. Auch ein sehr herrliches Wort. Vorher steht ja schon geschrieben, da haben wir Starken die Pflicht, die Schwächen derer, die nicht so stark sind, zu tragen und nicht wohlgefällig an uns selbst zu denken. Wenn wir meinen, dass irgendjemand schwach ist, dann haben wir nicht die Aufgabe, wohlgefällig oder selbstgefällig auf uns zu schauen, und meinen, wir sind stark, sondern haben wir gemäß diesem Worte Gottes sogar die Pflicht, die Schwächen derer zu tragen, die nicht so stark sind wie wir und nicht wohlgefällig auf uns selber zu schauen oder an uns selber zu denken. Es ist ein großer Unterschied, ob Gottes Wohlgefallen auf einem Menschen ruht oder ob wir uns selber wohlgefällig vorkommen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das eine ist ein menschlicher Betrug und das andere ist die Gnade Gottes, die über dein und mein Leben gekommen ist. Und wir können es aussortieren, wo wir unseren Stand eingenommen haben. Da braucht man kein Mathematiker zu sein, um das irgendwie beurteilen zu können und auch nicht allzu viel hier oben zu haben, sondern schlicht und einfach festzustellen, welch eine Gesinnung wirklich in dir und mir ist. Weiter nichts? Das genügt schon. Wir brauchen keinen zu fragen, ja, was denkst du denn, wie es eigentlich um mich bestellt ist und wie ich vor Gott stehe? Wenn wir Gottes Wort lesen, lesen wir doch diesen Vers noch einmal. Da haben wir Starken die Pflicht, die Schwächen derer, die nicht so stark sind wie wir, zu tragen und nicht wohlgefällig an uns selbst zu denken. Man kann also meinetwegen an das, was Menschen als Schwächen bezeichnen oder darüber hinaus noch denken und wohlgefällig auf sich selber schauen und den anderen so verachten, dass fast das Wort des Herrn in Erfüllung geht, das auf ihn selbst Bezug genommen hat. Er war der Allerverachtetste unter den Menschenkindern. Und das traf unseren Herrn sehr schwer. Er war der Gefeierteste, der Größte, der ganze Zulauf der Tausenden, Abertausende war da. Und plötzlich der Geschmähte, der Verachtetste, der von den Männern Gemiedene, der, den man ausgestoßen hat. Beides mit dem gleichen Mantel. Einmal das große Hosianna, seitdem der da kommt, im Namen des Herrn. Und dann kreuzigt ihn. Und ihr wisst ja, ich habe es hier gesagt, als Bruder Brenhim darüber sprach und sagte, vergesst es nicht, es waren dieselben Leute, die gerufen haben, Hosianna, Hosianna, die später gerufen haben, kreuzigt ihn. In meinem Herzen habe ich gedacht, Mann Gottes, das nimm ich dir nicht ab. Das müssen zwei verschiedene Gruppen gewesen sein. Die eine hat das geschrien und die andere jenes. Heute, die Lektionen haben mir so viel mitgeteilt, dass ich gar keine weiteren Klarheit mehr bedarf. Man muss aber im persönlichen Leben manchmal, und ich frage mich tatsächlich des Öfteren, warum ein Mensch gewisse Wege zu gehen hat und am eigenen Leibe, an der Seele, am Geiste gewisse Worte Gottes über sich und an sich erfüllt sehen muss und vorübergehen lassen muss, Dinge, die man vorher nur in der Theorie gekannt hat, die hat man plötzlich in der Praxis zu spüren bekommen. Und ich sage euch, Theorie und Praxis liegen sehr weit voneinander entfernt. Das eine ist in unserem Kopf und das andere ist eine Sache, die wir ganz persönlich durchzumachen haben. Hier wird weiter gesagt, nein, jeder von uns lebe dem Nächsten zugefallen, ihm zum Besten, zu seiner Auferbauung oder Förderung, denn auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Hier hat er alle, die Gott geschmäht haben, deren Schmähungen sind auf Christus gefallen, sie haben es gar nicht begreifen können. Aber so steht es ja geschrieben, wieder Psalm 69,10 wird wieder angegeben und es musste erfüllt werden. Dann lesen wir weiter, so ist ja alles, was vor Zeiten geschrieben worden ist, für uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch standhaftes Ausharren und durch den Trost, den die heiligen Schriften gewähren, an der Hoffnung festhalten. Wie gewähren sie Trost? Nicht nur in Worten. Sie zeigen uns, dass Gott in jeder Lage geholfen, in Ausweglosigkeit einen neuen Weg gezeigt hat. Und wenn ich so zur Versammlung komme, dann nehme ich mir vor und meine, du bist es deinen Brüdern und deinen Schwestern einfach schuldig, ihnen zu sagen, solange der Herr keine neue Weisung gibt, sollen sie dir vergeben, aber sie sollen mich sitzen lassen und ich werde einfach in der Zwischenzeit nicht reden. Ich habe es mir sehr oft vorgenommen und das immer und immer wieder. Und dann denke ich aber darüber nach, wie viel kostbares Gut uns Gott aus Gnaden zuteil werden ließ. Und wenn wir in dieser Zeit nichts Weltumwälzendes hier erleben, so erfreuen wir uns doch an dem, was Gott bereits geschenkt und gegeben hat. Und wie Petrus sagte, dass er wieder durch Wiederholen die Gesinnung an das alles wachsam halten wollte, dass Gott durch die heiligen Propheten und Apostel geredet hat. Haben wir nichts anderes aufzuweisen, so mögen wir uns doch im Moment daran genügen lassen, dass wir uns erfreuen an dem, was Gott getan hat. Und seine Reden, seine Worte, seine Offenbarungen immer wieder in den Mittelpunkt stellen, wie es ja auch in dem Psalm geheißen hat, dass es den künftigen Geschlechtern verkündigt werden sollte. Gott hat Großes getan. Manchmal sagte Bruder Brenim, ich muss mich zurückziehen, muss für eine Zeit stille bleiben und dann werde ich wieder auftreten. An einer Stelle sagte er, ich werde mir einen langen Bart wachsen lassen und werde ein Fremdenführer dort in dieser Gegend in Alaska werden. Und wenn Gott mich dann ruft, dann bin ich sofort zur Stelle. Er ist aber nicht dazu gekommen. Er hat es immer wieder tun wollen, aber es ging ihm so wie dem Propheten Jeremia. Als ich mir vornahm, nicht mehr zu reden, brannte es wie ein Feuer in meinen Gebeinen und ich konnte nicht anders als von dem, was Gott getan hat, reden. Ich ertappe mich tatsächlich sehr, wenn ihr das wüsstet, ist nur gut, dass ihr nicht alles wisst. Ihr wisst vielleicht schon zu viel, aber alles wisst ihr doch nicht. Und so sind manche Dinge, die man durchzumachen hat. Und wie gerne möchte ich irgendwo hin, wo mich niemand sieht und niemand hört, und abwarten, ob Gott einen Auftrag hat. Und dennoch nehme ich es mir so oft vor und kann es nicht verwirklichen. Ich weiß nicht, was Gott vorhat. Eins weiß ich, nicht mein, sondern sein Wille wird geschehen. Denn es geht nicht um meine und um deine Sache, es geht um die Sache Gottes. Und ehe wir uns in dies oder jenes hineinstürzen, wollen wir doch abwarten und in Ruhe die Dinge betrachten, die Gott uns geschenkt und anvertraut hat. Und wenn Gott zu wirken beginnt, wenn die Feuersäule sich erhebt, dann ist noch immer Zeit, dass wir uns aufmachen und der Feuersäule folgen und sehen, was Gott dann weiterhin tun wird. Alles eigene Tun wird sowieso an jenem Tage bestraft werden, weil es ein Hindernis war für das Wirken Gottes. Wäre das menschliche Tun im Reiche Gottes kein Hindernis für Gott, dann könnte jeder machen, was er wollte. Weil aber menschliches Tun dem Tun Gottes entgegensteht, ist es ein Hindernis. Wir müssen abwarten, bis Gott etwas tut. Und dann ist es auch wohlgetan. Hier heißt es, darum nehmt euch gegenseitig an, wie Christus euch zu Gottes Verherrlichung angenommen hat. Wie hat Christus dich und mich angenommen? So wie wir waren. Außen, innen, alles drum und dran. Nicht einer kann seiner Größe eine Elle hinzufügen, oder nein, in die Breite, das kann jeder selber regeln. Aber ihr wisst, was ich meine. Gottes Wort sagt es ja klar und deutlich. Niemand kann etwas zu seinem Leben, nicht eine Elle hinzufügen. Alles ist von Gott schon gefügt worden. Gott hat uns in Christus so angenommen, wie wir waren. Und so haben wir uns einander anzunehmen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn wir erstmal jeden mustern wollen und jeden zurechthauen wollen, ja, dann haben wir keine Zeit mehr, an uns selber zu denken und werden es nicht schaffen, bereit zu sein, wenn der Herr kommt. Nehmen wir uns einander auf, wie Gott uns in Christus aufgenommen hat. Und dann wird alles gut gehen. Vielleicht doch noch schnell diesen Psalm 78, der ging mir ja besonders zu Herzen. Es ist ja einer der Gedanken, den ich ja in diesem Rundbrief auch zum Ausdruck bringen muss. Gerade was diese Geheimnisse und die rätselhafte Sprache des Herrn betrifft. Wenn hier gesagt wird, gib Acht, mein Volk, auf meine Belehrung, leit euer Ohr den Worten meines Mundes. Und was kommt dann? Dann kommen Sprüche, dann kommen Rätsel. Und sie hören und verstehen nicht, nehmen wahr und begreifen nicht. Es heißt, ich will auftun, meinen Mund zur Rede in Sprüchen, will Rätsel verkünden von der Urzeit her. Sie haben gehört, aber sie haben nicht verstanden. Und man muss das, was in Rätsel gehüllt ist, liegen und stehen lassen, bis die Zeit gekommen ist, in der es Gott gefällt, das, worum es geht, zu offenbaren und kundzutun. Man kann sich nicht eigenmächtig daran machen und die göttlichen Dinge ergründen oder darlegen. Man kann nur eins, abzuwarten, bis der Heilige Geist uns hineinführt, bis es Gott gefällt, die Sache selber zu tun, sie zu verwirklichen. Anders geht es nicht. Wer versucht, gewisse Aussprüche Bruder Brenhams zu deuten, der wird feststellen müssen, dass er über das gleiche Thema so viele verschiedene Aussprüche gemacht hat, dass es gar keinen Sinn hat, sich auf dieses oder jenes festzulegen, sondern abzuwarten. Ja, er hat es so tun müssen, damit die Menschen zu Schanden werden mit ihren eigenen Deutungen und Auslegungen. Und schlussendlich wird ein Same Gottes übrig bleiben, der miterleben wird, was Gott am Schluss der Gnadenzeit tun wird. Und das können wir getrost abwarten. Ich habe damit gar keine Eile mehr. Die Eile ist nur für die Rettung der Seele. Eile, rette deine Seele. Und wenn die Seele gerettet ist, dann braucht sich kein Mensch mehr zu beeilen. Dann braucht er nur noch abzuwarten, mit Gott zu wandeln und innerlich auf das eingestellt zu sein, was Gott schenken möchte. Hier heißt es, dass sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Sie sollten die Nachwelt in Kenntnis setzen, die Kinder, die ihnen geboren würden, unterrichten und ihnen davon erzählen, dass sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen. Ja, er hat alles getan. Er ließ mitten in ihr Lager, dort wo sie wohnten, ließ er die Nahrung herabfallen, hat nur einen Ostwind gesandt und er brachte alles, was sie benötigten. Hier heißt in Vers 25, Engelspeise aßen sie allesamt, Reisekost sandte er ihnen zur Sättigung. Hinfahren ließ er den Ostwind am Himmel und führte durch seine Kraft und den Südwind herbei. Durch seine Kraft den Südwind herbei. Fleisch ließ er auf sie regnen wie Staub und beschwingte Vögel wie Meeressand. Stellt euch vor, mitten in ihr Lager fiel nicht nur Manna, sondern auch Vögelfleisch war da. Noch das Gefieder war noch da dran. Sie konnten es frisch nehmen und vorbereiten. Bei Gott sind doch alle Dinge möglich. Wenn er sagt, jetzt 1 Million, das und das soll entstehen, dann ist es im nächsten Moment da. Und wenn er sagt, der Wind bringe es hier in das Lager hinunter, dann kommt der Ostwind und der Südwind, bringen die Sache zusammen und schon fällt es am richtigen Ort nieder. Unser Gott hat doch alle Möglichkeiten, die ein Mensch sich denken und nicht denken kann. Wir können es doch gar nicht erfassen und ermessen, was er alles zu tun vermag. Wollen wir ihm unser Vertrauen ganz neu aussprechen? Und das ist uns nicht so ergeht, wie hier geschrieben steht, doch sie heuchelten ihm mit ihrem Munde und belogen ihn mit ihrer Zunge, denn ihr Herz hing nicht fest an ihm und sie hielten nicht treu an seinem Bunde. Möge dieses Wort an keinem von uns, an keinem, der Gott liebt, in Erfüllung gehen, dass wir nicht mit unserem Munde etwas sagen und mit unserer Zunge eine Lüge aussprechen. Wenn wir sagen, o Gott, ich liebe dich, das soll dann auch stimmen. Und wisst ihr, wann es stimmt? Es stimmt dann, wenn es mit dem Wort übereinstimmt. Wenn du Gott lieben willst, den du nicht siehst, wie kannst du es tun, wenn du deinen Bruder, den du siehst, nicht liebst? Ein Mensch kann 100-mal, er kann auf den Knien, kann er sagen, beim Stehen, beim Liegen, er kann auch Kopf stehen und kann sagen, o Gott, ich liebe dich. Und wenn er seinen Bruder nicht liebt, ist er ein Lügner. Und seine Zunge hat ihn betrogen, sein Herz hat ihn überlistet. Er weiß nicht, was er sagt. Er belügt sich selber. Gott kann ja niemand belügen, denn Gott durchschaut nicht nur die Worte, die er hört, sondern auch die Gedanken der Herzen. Doch sie heuchelten ihm mit ihrem Munde und belogen ihn mit ihrer Zunge, denn ihr Herz hing nicht fest an ihm und sie hielten nicht treu an seinem Bunde. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen am Kreuz auf Golgatha. Jeder Mensch, der in diesen Bund mit hineingenommen wurde, kann nicht anders, als diese göttliche Bundesschließung für sich in Anspruch nehmen. Und wir müssen sagen, dort ist der Leib des Herrn. Alle Glieder seines Leibes sind dort erkauft worden. Das Blut ist für viele vergossen. Und ein jeder, der ein Glied am Leibe Jesu Christi ist, wird den Leib des Herrn unterscheiden und wird sich als Glied betrachten und sagen, Herr, ich darf aus Gnaden dazu gehören, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, zu denen, die herausgerufen, die erwählt worden sind vor Grundlegung der Welt. Wer nicht den Leib des Herrn unterscheidet, der wird eigene Entscheidungen treffen. Wer zu dem Leib des Herrn gehört, der wird den Leib des Herrn unterscheiden und wird sich selber als Glied an diesem Leibe sehen und betrachten. Und nicht nur sich allein, jeden Bruder und jede Schwester als Glied am Leibe Jesu Christi aus Gnaden sehen. Das möge Gott mir und das möge er uns allen aus Gnaden schenken. Dann, ihr wisst ja, durch Salomo hat Gott im Alten Testament ein einziges Beispiel gegeben. Es ging doch um die beiden Kinder der Frauen dort. Und was ist an göttlicher Weisheit dort offenbar geworden? Doch die Tatsache, die Frau, der das Kind nicht gehörte, sie sagte, teile es, dann hat keiner etwas davon. Und die Frau, der das Kind, die Frau, die das Kind geboren hatte und in dem Herzen getragen, die sagte, nein, tu es nicht, lass es am Leben. Das war die Mutter. Das war göttliche Weisheit, die offenbar geworden ist. Wisst ihr, wenn wir Gemeinde des Herrn sind und gläubige Menschen oder Kinder herausgeboren worden sind, wer sagt, oh, teile und so weiter. Leute, ihr braucht keinen zu fragen. Die Sache spricht für sich selber. Spricht für sich selber. Sie haben sie nicht unter dem Herzen getragen. Sie haben die Geburt nicht miterlebt, haben die Wehen nicht über sich ergehen lassen. Was sagt Paulus? Ihr habt 1000 Zuchtmeister, aber wenig Väter in Christo. Und er sagt, abermals gebäre ich euch mit Schmerzen. Wer nicht mitgeboren hat, wer nicht die Wehen über sich ergehen ließ, wer nicht mitgefühlt mit allen, die hinzugekommen sind, die in das Reich Gottes hineingeboren worden sind, der kann leicht teilen von allen Seiten. Nach dem Motto, nicht jeder bekommt vom Kuchen etwas ab. Aber wer mitgeboren, wer unter dem Herzen getragen, mit dem sieht's anders aus, der wird nicht teilen. Der wird sagen, lass es ganz, es gehört zusammen. Begreift ihr den Sinn der Dinge? Dass wir den Leib des Herrn unterscheiden. Diese Frau konnte unterscheiden und wusste, ich habe das Kind unter meinem Herzen getragen. Soll die Frau es haben, wenn das Kind nur am Leben bleibt. Da ist göttliche Weisheit offenbar geworden. Oh, ich sage euch, wer das Reich Gottes auf dem Herzen trägt, wer mit im Reiche Gottes ist, und wer Anteil daran hat, der kann nicht leichtfertig mit den Dingen umgehen. Für ihn ist es eine Sache zwischen Leben und Tod. Und er sagt, nein, teile nicht, lass es ganz, denn ich hab's unter meinem Herzen getragen. Ach, dass Gott uns helfen möchte, diese innige, geistgewirkte Liebe wirklich in unserem Herzen aus Gnaden zu tragen. Das sei unser aller Wunsch und Gebet. Amen. Amen.
Lasst uns aufstehen zum Gebet. Teures und heiliges Wort, wir danken dir für deine Gnade, die uns getragen hat bis zu dieser Stunde und bis zu diesem Augenblick. Herr, wir bringen dir auch die Fürbitte von Schwester Bock aus Süddeutschland. Wollest helfen, wollest eingreifen, o Herr. Herr, wir wissen, du weißt, was Not tut, o Gott. Und darum schauen wir auf zu dir in diesem Augenblick, Herr, und bitten dich, Herr, hilf, o Herr, rette, o Herr, befreie. Herr, segne, o Gott. Du weißt, was Not tut, Herr, in deines heiligen Namens willen. Gelobt seist du, Herr, auch für diese Gnadenstunde, für den Segen, den wir hinnehmen durften, aus Gnaden, Halleluja. Sei weiter mit uns, ist unser inniges Gebet. In Jesu Namen, Amen. Amen.